Podcast, das Spezial.
Es ist der 3. Mai 2025. Ich bin Tobias Weckenbrock und ihr befindet euch in einer weiteren Spezialepisode unseres Podcasts. Unseres Podcasts, das ist der Podcast, also ein Kurzwort aus Pod und Kass wie Castrop Rauxel. Und wir beschäftigen uns eigentlich einmal in der Woche mit dem Geschehen in der Europastadt, mit dem aktuellen Geschehen. Jetzt beschäftigen wir uns aber mit dem Geschehen 1945 in Castrop-Rauxel. Da endete auch hier der Zweite Weltkrieg und es war genau diese Phase, eigentlich bis in der Intensivphase bis Ende März, Anfang April, aber die Kapitulation des Deutschen Reiches und der Wehrmacht war ja dann im Mai 1945. Zu diesem Thema ist ein Buch erschienen und dieses Buch hat uns der Verlag zur Verfügung gestellt, mit dem Hinweis, dass darin auch ein Castrop-Rauxler zu Wort kommt. Das Buch heißt Generation 45 Ruhrgebiet, Kriegskinder erinnern sich. Und eines dieser Kriegskinder ist ein gewisser Paul Reding. Er ist in Castrop-Rauxel sicherlich einer der bekanntesten Söhne der Stadt, aus einer der bekanntesten, Künstlerfamilien der Stadt. Und Paul Reding hat in diesem Buch seine Geschichte erzählt, an die er sich, wie er sagt, sehr gut erinnern kann. Er war damals 5 Jahre alt, sein Vater war im Krieg und er musste mit seiner Familie, also seiner Mutter und seinen Geschwistern in Habinghorst, ein bisschen auch ums Überleben kämpfen. In der ganz heißen Phase sind sie dann nach Süddeutschland gekommen, kamen dann aber nach Habinghorst zurück. Aber ich will gar nicht so viel darüber erzählen. Das kann nämlich am besten Paul Reding selbst. Der spätere Bildhauer und Maler und auch Literat hat nämlich ein Gespräch geführt mit seiner Lebensgefährtin, mit seiner Ehefrau, mit Reinhilde Hettrich. Und dieses Gespräch ist aufgezeichnet worden bei Olaf Hemker. Der wiederum hat ein Tonstudio namens Klangart in Castrop-Rauxel und war Gastgeber für einige der Geschichten. Es sind insgesamt 20, die in diesem Buch erzählt werden. Und das Gespräch zwischen Paul Reding und Reinhilde Hettrich hat er uns zur Verfügung gestellt. Und was machen wir daraus? Wir machen einen Versuch. Wir geben unseren Podcast mal für eine Episode her, für letztlich einen Gastbeitrag. Ich habe mir das Gespräch angehört und ich finde es beeindruckend, was Paul Reding dort im Gespräch schildert. Darum wollen wir in dieser Folge genau zuhören. 1945. So erlebte es der junge Paul in Castrop-Rauxel.
Ja, Paul, du wurdest 1939 geboren, also mitten im Krieg. Kannst du dich an diese Zeit erinnern? Da warst du ja nur noch sehr klein, sehr jung.
Ja, Reinhilde, es ist erwähnenswert, dass ich mich an sehr frühe Zeiten der Kindheit erinnern kann. Und ich war ein Beobachter, ein Lauscher und bin es auch heute noch hier. Ich erinnere mich als Beobachter an Dinge, an die sich andere Leute, andere gleichzeitig lebende Menschen nicht erinnert haben.
Aha, kannst du mir ein Beispiel für diese ersten Erinnerungen nennen?
Ja, sehr abenteuerlich für mich waren die Leuchtkugeln am Horizont, grüne und rote, die da am Rhein-Herne-Kanal da abgeschossen wurden. Es war im Grunde dann später ja die Erinnerung wie an Silvester, wenn dann die Raketen geschossen werden. Aber diese Leuchtkugeln, die waren auch bei Tage zu sehen.
Ja, das war sicher sehr beeindruckend für dich. Was bedeuteten denn diese Leuchtkugeln?
Ja, Mutter sagte, die spielen da Krieg am Rhein-Herne-Kanal und meinte damit auch meinen 10 Jahre älteren Bruder Josef.
Was hatte dein Bruder Josef damit zu tun?
Ja, mehrere Tage in der Woche musste er in schmucker, khakifarbener Uniform gekleidet, das nahe ein paar Steinwürfe von uns weit entfernte HJ-Heim aufsuchen, um dort als Pimpf mit anderen seiner Mitschüler Soldat sein zu üben, sich außerhalb der Stadt in Geländespielen und Kampfübungen zu erproben.
Wie zeigte sich dieses Soldatsein im HJ-Heim?
Das HJ-Heim war burgähnlich gebaut und viele Male mussten diese jungen Pimpfe dieses ummarschieren und manchmal im Dauerlauf singend und sich gegenseitig befehlsgebend gehorchen, sozusagen. Das Gehorchen war ja da gelernt. Die Stimme meines Bruders war laut und klar herauszuhören.
Das hört sich an, als wenn du dabei gewesen wärst.
Ja, ich war auch im Abstand von ein paar Metern dabei. Ich saß auf der kleinen Mauer, die das ganze Areal umgab, und schaute zu. Gerne wäre ich mit meinen kleinen Schritten mitmarschiert.
Ja, und was gab es sonst noch? Was kannst du sonst noch da berichten?
Ja, ich habe noch jetzt im Ohr, wie eine Bekannte meiner Mutter in der Adolf-Hitler-Straße, heute heißt sie Lange Straße, heimlich ihr zuraunte: Jetzt haben sie auch die uralte Frau Nathan abgeholt. Mehr hatte meine Mutter dazu nicht sagen können als schade.
Und wie gab sich dein Bruder Josef zu Hause? Gab der sich da auch sehr soldatisch?
Er hatte sein eigenes Zimmer. Über seinem Bett hing ein selbst gebasteltes Modell, Segelflugzeug. An der Wand war ein echter Olympiaspeer und eine winkelförmige Rune aus Holz. Die Rune war mit einem Kreuz versehen.
Konntet ihr zu Hause in eurer Familie etwas von der Nazizeit spüren?
Mutter zeigte uns gelegentlich, vielleicht voller Stolz, Fotos mit ihren Zwillingen auf dem Arm. Im Bild war auch ein zivil gekleideter Mann mit Hakenkreuzbinde am Arm. Der Mann beglückwünschte Mutter im Namen des Führers. Auch aus Zeitungsausschnitten las sie uns manchmal vor: Dem im Felde stehenden Gefreiten Paul Reding sind zwei Stammhalter geboren worden. Der Führer gratuliert mit Freuden. So lautete auch die Nachricht im Radio.
Kannst du dich erinnern, ob man zu der Zeit in Habinghorst bereits etwas von dem Krieg spürte?
Eine Gruppe von Anstreichern zog eiligst von Haus zu Haus und malte LSR in weißen Großbuchstaben und einem dicken Pfeil seitlich an die Kellerfenster. Alles wies auf geeignete Luftschutzräume hin, und heute Morgen las ich in der Zeitung, dass das Gleiche wieder geschieht, dass man also Schutzräume in Häusern wieder festlegen will.
War eure Versorgung gesichert mit Lebensmitteln und so weiter?
Ja, Reinhilde, Mutter kaufte vom Bauern Ribbert, etwa 500 Schritte von uns entfernt, Obst, Gemüse und Eier ein. Auf dem Weg dorthin überquerten wir für uns ungewohnt Schienenpaare, auf denen Männer unentwegt Teckelwagen mit Bergen von Lehm und Mergel und Sand herankarrten, um sie hinter hohen Stacheldraht verhauen, aufzutürmen. Wenige Soldaten mit Gewehren bewachten diese Männer.
Ja, woher kamen dieser Mergel, Land, Lehm und Sand? Wozu wurde das Material dort gelagert?
Ja, Zwangsarbeiter und russische Gefangene mussten in Schwerstarbeit tiefe Fundamente im Wohngebiet ausheben. Es sollte Schutzraum werden für Tiefenbunker mit mehr als 4000 Menschen unseres Wohngebiets. Und das sollte aus dem Boden gestampft werden.
Warum wurde das Material ausgerechnet dort bei euch gelagert?
Ja, es sollten dann aus dem Material ein Nordlager gebaut werden, ein Gefangenenlager für russische Gefangene. Aber ich muss noch erwähnen, auf dem Wege zum Bauern steckten wir Kinder heimlich den Arbeitern den Gefangenen die von Mutter mitgebrachten Butterbrote zu. Und ich sah Tränen in den Augen. Wir mussten natürlich aufpassen, dass kein Bewacher das entdeckte, dass wir da den Gefangenen halfen.
Das war eurer Mutter sicher ein Bedürfnis, den Gefangenen zu helfen. Und ich könnte mir vorstellen, dass euch Kindern das auch Freude machte. Und wo war euer Vater zu dieser ganzen Zeit?
Er war 1939 eingezogen worden als Soldat nach Berlin. Und so konnte unsere Mutter sagen, ich bin ja im November 1939 geboren, so konnte Mutter sagen, ich habe euch, Zwillinge, schon, ihr konntet Berlin sehen. Da haben wir gesagt, wieso konnten wir Berlin sehen? Ja, ihr konntet durch meinen Bauchnabel, wir waren ja noch nicht geboren, ihr konntet durch meinen Bauchnabel Berlin anschauen. Und dann ist mein Vater nach Dänemark zur Küstenartillerie eingezogen worden und zwischendurch war er im westfälischen Bohnenburg abkommandiert.
Ja, und eure Mutter musste ja sicher sehen, dass sie ihre Familie irgendwie durchbrachte. Wie hat sie das bewerkstelligt?
Ja, Reinhilde, Mutter war weiterhin Kartenverkäuferin im Delikino ihres Schwagers in Habinkhorst. Uns beide Zwillinge nahm sie an Schürzenzipfeln mit zur Arbeit. So waren wir bereits im Kleinkindesalter allabendlich Kinogänger, sahen Quacks, den Bruchpiloten von Rühmann, und die auf der Leinwand vorüberdonnenden Panzer mit lachenden Soldaten in den Geschütztürmen der deutschen Wochenschau. Mal fuhren sie nach rechts, mal fuhren sie nach links.
Ja, Paul, da drängt sich mir die Frage auf, wo war denn der ältere Bruder Josef zu dieser Zeit?
Der hatte sich zu Segelfluglehrgängen abkommandieren lassen in Rhön. Dort war die Wasserkuppe und voller Stolz kam er dann wieder mit den Flugscheinen A, B und C und freute sich, dass er kräftig von seinen Kameraden was auf den Hintern bekommen hatte bei jeder bestandenen Prüfung.
Konnte denn euer Vater ab und zu auf Urlaub nach Hause kommen?
Nein. Mutter und wir Zwillinge besuchten ihn zwar für 2 Tage in Nachbohnenburg, wo er zwischendurch in einer besetzten Villa russische Gefangene, die da draußen in Scheunen wohnten, zu bewachen hatte. Mit dem Zug waren wir umständlich unterwegs, übernachteten im Warteraum des Bahnhofes und der Fußweg dorthin war auch wiederum abenteuerlich. Es ging vorbei an unendlich langen Panzer- und Lastwagenkolonnen am Straßenrand. Es war wohl ein Verfügungsraum für die Soldaten und für die Geschütze.
Ja, das war für eure Mutter wahrscheinlich auch eine wahnsinnig schwere Zeit. Und man muss sie bewundern, wie sie das alles geschafft hat.
Das muss man sagen. Voller Stolz. Sie war so tatkräftig wie meine Schwester Elisabeth heute.
Wie war das mit dem aufkommenden Bombenalarm bei euch in Castrop-Rauxel?
Ja, es heulten jetzt die Sirenen vermehrt. Anfangs genügte das überstürzende Aufsuchen der seifenklammen Waschküche. Vereinzelt war Ikan mit seiner Zeche Viktor Ikan 3-4 bereits das Ziel. Doch grelle Scheinwerferfinger kreisten die Bomber ein und die Flakgeschütze vertrieben diese.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Luftangriffe dann in den nächsten Monaten immer mehr zunahmen.
Ja.
War das so?
Ja, nun waren die in Windeseile aus dem Boden gestampften Betonbunker aufzusuchen. Die Angriffe kamen meist nachts. Mutter schob den mit Bettwäsche beladenen Kinderwagen vor sich her. Wir trotteten kurzbeinig hinterher, hielten uns an Mutters Mantel fest. Unterwegs wieder die gleißenden Scheinwerfer, für mich ein Abenteuer. Und wie die harten Stöße der Flakgeschütze dann darauf antworteten, wenn die Flugzeuge eingekreist waren. Diesmal aber war es nicht mehr so, dass die Flugzeuge Reißaus nahmen, sondern die ersten Häuser krachten in sich zusammen und gingen in Flammen auf. Bomben hatten sie getroffen.
Wirklich dramatisch. Wirklich dramatisch, für eure Mutter vor allen Dingen. Ihr Kinder habt das vielleicht dann so ein bisschen leicht genommen oder als Spiel aufgefasst. Habt ihr den Bunker denn dann immer noch rechtzeitig erreicht?
Ja, Gott sei Dank. Schon waren die Wächter da, die da den Bunker nun auch zu bedienen hatten, waren da und wollten die Türen schließen. Manche Leute blieben dann später auch draußen. Wenn der Bunker geschlossen war, dann wurde er nicht mehr aufgemacht. Aber der eigenwillige Geruch von Schweiß und ungewaschener Unterwäsche durchzog die Enge des Raums. Und dann waren da Leute, die immer husteten. Und das war auch nicht so gut. Und das gelegentliche Beben der Bunkerwände machte meist jungen Frauen Angst. Und alte Nachbarn beschwichtigten die Angst. Und die Frauen hörten dann für eine Weile auf. Aber interessant war für mich, dass aus den feucht gewordenen Deckenlampen das Wasser heruntertropfte auf die Köpfe manches alten Menschen.
Ja, das hört sich wirklich nach einem Albtraum an, ganz entsetzlich. Und ging es denn dann nach Ende des Alarms gleich wieder nach Hause?
Ja, Reinhilde, die Mutter war froh, dass sie endlich wieder draußen atmen konnte. Aber die erwartete frische Luft roch nach Schwefel. Und vorbei ging es dann an schwelenden Bombentrichtern. Manche waren gar nicht auszumachen. So ging dann auch mal der Wagen, den Mutter mit ihrer Bettwäsche schob, zu Bruch. Das Mietshaus stand aber noch. Doch ein Blindgänger war an der Hauswand entlang geschrappt. Und tags darauf versuchten dann Männer, ein Suchtrupp, die Bombe zu finden. Aber sie war längst im Fließsand des Emscherbruchs verschwunden.
Ja, Paul, und dann kam wieder etwas Neues auf euch zu, eine neue Situation. Es kam der Befehl der Evakuierung. Wie hieß das Ziel? Wo musstet ihr hin? Wo solltet ihr hin?
Mit dem Zug ging es es war ein langer Weg nach Ottenhöfen, ein dörflich gelegenes Nest, kann man so sagen, im Norden des Schwarzwaldes, in der Nähe von Baden-Baden. In einem Bauerngehöft wurden wir in ein kleines Zimmer für eine ungewisse Zeit hineingepfercht.
Konntet ihr denn auch dort den Krieg schon spüren?
Ja, wenige Monate später schon. Ein Bataillon deutscher Soldaten machte mitten im Sommer Rast in der Aue des nahen Baches. Welch ein Lachen der Männer war bei beiden zu verspüren, beim Essen fassen, beim Ausruhen in der Sonne. Mein Zwillingsbruder und ich erlebten dieses spielend hautnah mit.
Nun war ja eure Mutter nur mit euch beiden Zwillingsbrüdern dort, die ihr ja noch sehr jung wart. Und die machte sich sicher große Sorgen um euren älteren Bruder Josef. Wo war der denn dann zu dieser Zeit?
Ja, das Heimweh hatte sie dazu bewogen, spontan mit uns Zwillingen nach Konstanz zu fahren, wo er stationiert war. Doch in Baden-Baden war bereits Fliegeralarm und der Zug, mit dem wir dahin fuhren, wurde bombardiert. Es hieß raus aus dem Zug, nur fort weg ins Gebüsch. Aber zum Glück trafen die Geschosse nur den letzten mit Kanonen beladenen Wagen. Der Alarm dauerte aber an und wir mussten dann zu Fuß die Bunker in Baden-Baden aufsuchen. In einem Kaufhaus hatte man einen eingerichtet.
Das ist für uns heute alles unvorstellbar, was ihr Menschen dort oder was die Menschen damals mitgemacht haben und eben jetzt speziell hier eure Mutter und ihr als kleine Kinder.
Ja, wir saßen also für ein paar Stunden im Bunker und dann fuhr der Zug wieder an. Aber in Konstanz angekommen, hieß es, die ganze Schule sei zum Schützengrabenschanzen in die Vogesen abkommandiert worden. Also ging es leer, ohne den Besuch des Bruders, zurück nach Ottenhöfen.
Ja, ohne Josef gesehen zu haben, das war für eure Mutter sicher ganz, ganz schwer und eine große Enttäuschung. Hm? Musstet ihr dort im Schwarzwald, in Ottenhöfen, auch selbst für euren Lebensunterhalt sorgen, das heißt ihn erarbeiten?
Ja, wir drei, Mutter und wir Zwillinge, mussten in den Himbeerplantagen nebenan zopfen. Das heißt Himbeeren pflücken. Und wir haben meistens dann die schönsten für uns selbst aufgegessen. Man hatte ja auch Hunger. In hauseigener Brennerei wurden diese Himbeeren verarbeitet. Aber auch das Flechten von Strohschuhen trug zum Erwerb bei. Aber auch das machte uns Spaß. Man hat schnell gelernt, wie man so aus den Stroh und aus anderen Materialien dann Zöpfe flechten kann. Und die wurden dann umwunden zu einem Strohschuh.
Mhm. Ja, es war ja auch sicher gut, gerade für eure Mutter eine Beschäftigung zu haben und sicher ein gutes Gefühl zum Lebensunterhalt dadurch mit beitragen zu können. Und was war vom Fortgang des Krieges dann dort im Schwarzwald zu spüren?
Ja, den blauen Sommerhimmel zerschnitten nun fast täglich weiße Kondensstreifen feindlicher Flugzeuggeschwader, die in Richtung Süden flogen. Mutter sagte dann ernst, die werden jetzt gleich München bombardieren.
Hm, ja, habt ihr davon irgendwie was mitbekommen oder später gehört?
Ja, Reinhilde, der Kanonendonner. Erst war der fein und fern zu hören. Dann wurde er immer lauter. Und dann bekamen wir Angst. Wieder zogen deutsche Soldaten nun durch das Dorf, meist aber nachts. Es gab für diese Soldaten keine Rast mehr. Man war auf der Flucht zurück in die nahen angrenzenden Waldungen.
Also für die Soldaten war das sicher ganz, ganz schlimm. Und aber für die Bevölkerung auch. Die hatten sicher Angst vor den Soldaten. Hatte der Bauer, bei dem ihr untergebracht war, Kontakt zu irgendwelchen Soldaten?
Ja, einmal pochte es nachts an die Tür. Aufgeregt hielt uns ein deutscher Soldat einen prallen Sack Zucker entgegen. Für euch, sagte der Soldat. Der Bauer aber verweigerte die Annahme. Später sagte er, wenn ich den Zucker angenommen hätte, wäre das Wehrkraftzersetzung gewesen und das wäre mit dem Tode bestraft worden, sagte er. Morgens aber lag der Sack Zucker ausgeschüttet im Straßengraben.
Ja, man kann den Bauern verstehen, aber zu der Zeit war das natürlich eine wahnsinnige Verschwendung von notwendigen Lebensmitteln.
Ja, wir hätten das alles sehr nötig gehabt. Zucker war rar, genau wie Salz und andere Zutaten.
Gab es denn noch weitere ähnliche Erlebnisse, Geschehnisse?
Ja, ich war ein Frühaufsteher. Mein Zwillingsbruder wollte eigentlich immer noch länger liegen bleiben. Aber ich war also schon frühmorgendlich auf Erkundungen aus. Und seitwärts des Gehöfts entdeckte ich in einem Straßengraben einen Jeep. Ein Mann lag in fremder Uniform, bewegungslos über dem Lenkrad gebeugt. Ich spürte, dass der Mann tot war. Und gab dem Bauern Bescheid. Es war ein amerikanischer Soldat, sagte der Bauer, wohl auf Erkundungsfahrt.
Man mag sich gar nicht vorstellen, wie entsetzlich diese Entdeckung für dich als kleines Kind gewesen sein muss, Paul. Hattet ihr Angst vor dem Anrücken des Feindes? Kannst du dich daran erinnern?
Noch waren wir sicher. Aber dann in einer folgenden Nacht weckten uns schwere Motorengeräusche eines Flugzeuges auf. Es kreiste und kreiste um die Ortschaft. Man erwartete den Bombeneinschlag. Der erfolgte aber auch. Aber es war ein einziger Bombeneinschlag in einen Steinbruch nicht weit von uns entfernt.
Ja, das Dorf wurde nun in der Endphase des Krieges ohne Widerstand besetzt. Ist das richtig? Weißt du da etwas von?
Ja, vereinzelt fielen noch Schüsse. Der Bauer verlangte von uns aber nun schnell seinen Hof zu verlassen. Das war möglich. Er war ja vorher dazu abkommandiert worden, uns aufzunehmen. Und wir wurden evakuiert und wieder weiter in eine Bunkeranlage mit einer Baracke oberhalb des Dorfes.
Und wann konntet ihr dann endlich wieder nach Hause zurück?
Die Rückkehr nach Hause, die folgte aber erst Monate später. Man musste das ganze Geschehen erstmal verarbeiten. Die amtlichen Deutschen und Besatzer, ja, man kann sagen, die dazu ausersehen waren, die Beamten, dieses nun durchzuführen. Und dann war die Fahrt im Herbst nach Hause. Und Mutter musste da mit ihrer Bettwäsche auch auf den Lastwagen kriechen, genau wie wir. Und sie musste natürlich auch dafür bezahlen. Und sie bezahlte mit den Obstbränden, die sie erarbeitet hatte, bei den Bauern.
Ja, Paul, kannst du dich erinnern, wie ihr euer Zuhause dann vorgefunden habt?
Ja, das Haus stand noch. Aber Schusslöcher in Türen verrieten, dass Soldaten das Haus durchsucht hatten. Und so war es, wir waren froh, wieder unsere Betten im eigenen Haus zu haben. Das Haus war gemietet natürlich.
Ja, ja. Ja, Paul, dann kam der Frühjahr und du hattest das Alter für den Schulbeginn erreicht. Wie war dein Schulanfang zu dieser Zeit?
Ja, man war neugierig als Kind, endlich mit einem Turnister, das war kein Lederturnister, sondern ein Gummilatschenturnister. Und wenn man dann da das Schulgelände erreichte, stand da ein Sherman-Panzer, wohl zur Abschreckung, noch von den Alliierten dort hinterlassen. Am Eingang.
Es war sicher auch schwierig für eure Mutter, ausreichend Lebensmittel für euch alle zu beschaffen. Hattet ihr genug zu essen?
In der Schule gab es für uns Kinder täglich die Schulspeisung. Mal war es Erbsensuppe, mal Brötchen mit Kakao, mal Bohnensuppe. Die waren von der Care-Versorgung der Besatzer eingerichtet. Zu Hause lebten Mutter und wir Zwillinge von Essensmarken. Ausgegeben von der Militärbehörde. Aber wir mussten auch Kartoffeln stoppeln, Kartoffeln lesen. Wir mussten dann bei den Bauern helfen, Strohnocken aufzustellen, wenn die Ernte war. Wir verdienten dann wenig Geld, aber es war Geld zum Ausgeben da. Also man konnte Essenssachen kaufen.
Naja, und immerhin konntet ihr euch ja wahrscheinlich dann satt essen, wenn auch nicht üppig. Aber immerhin konntet ihr satt werden. Ja, Paul, wann kamen denn dein Vater und oder euer Vater und der ältere Bruder Josef aus dem Krieg zurück?
Der Bruder war mit meinem Onkel aus französischer Gefangenschaft. Vielleicht war es auch amerikanische Gefangenschaft. Amerikaner und Franzosen zogen da am Rhein an einem Strang. Er war da also geflohen. Der Vater kehrte 1946 zurück aus Dänemark und aus einem Gefangenenlager, so wie er sagte und ich es noch im Ohr habe, wurde er gut behandelt. Er hatte noch die Uniform, die verschlissene Uniform eines Gefreiten an. Er war also auch in dieser Zeit nicht aufgestiegen. Und unverzüglich meldete er sich als Betonarbeiter bei einer Firma in Rauxel an. Die Arbeit im offenen Zement hatte ihm den frühen Tod gebracht. Er erstickte 1950 in den Armen eines seiner nun 10-jährigen Stammhalters. Es waren meine Arme.
Das war für dich, Paul, sicher ein sehr traumatisierendes Erlebnis und du hast mir ja schon öfter davon erzählt. Ja, und Josef, der ältere Bruder, was machte er dann nach dem Krieg?
Der war für kurze Zeit auch im gleichen Betonwerk beschäftigt, aber nur für ein paar Monate. Dann wurde er wieder zur Schule berufen und machte dort sein Notabitur im Kastrop-Brauxeler Adalbert-Stifter-Gymnasium. Und wir haben in der Zeit Bucheckern gesammelt. Das war sehr mühselig. Für Bucheckern gab es dann an einer Abgabestelle auch wieder Geld, das wir gut gebrauchten. Aber es wurden auch an Kohlehalden. Wir Kinder waren da sehr beschäftigt, noch Reste von Kohlen gesammelt von Abraumhalden, die da noch so einige Kohlebrocken hatten. Oder manchmal warfen andere von den Zügen, von den langsam vorbeifahrenden Zügen, Kohlebrocken herunter, die wir dann aufsammelten. Es war schon eine spannende Zeit. Auch die Straßen wurden ja erneuert. Man hat dann die Straßen mit Gesteinen, die aus der Hütte kamen, nun belegen wollen. Und die Hüttensteine hatten auch noch Erze in sich. Die haben wir dann aufgesammelt und es gab ein stolzes Geld, das wir natürlich zu Hause abgaben. Wir hatten da also als Kinder schon prima Geld verdient.
Ja, Paul, nun war der Krieg zu Ende. Du warst in der Schule zusammen mit deinem Zwillingsbruder Peter. Wie verlief denn das erste Schuljahr? Wurde in der Schule viel vom Krieg erzählt? Oder wie gaben sich die Lehrer? Wie war das für euch?
Ja, in der Klasse waren mein Zwillingsbruder und ich gut angesehen. Wir waren arme Leute, Mitschüler, die ein Geschäft hatten, wo deren Eltern ein Geschäft hatten, die waren besser dran. Wir haben auf einem Stück Schiefertafel, auf einem Stück Schiefer, haben wir da unsere ABC-Buchstaben aufschreiben können. Geschäft hatte mit Schulwaren, der hatte schon eine Plastikschiefertafel und konnte da also mit Feinstiften seine Buchstaben zeichnen. Unsere waren natürlich nicht so sauber. Da wir wenig zu essen hatten, gab dann die Lehrerin meinem Zwillingsbruder und mir, gab sie dann Butterbrote, die wir dann vor versammelter Klasse aufessen mussten. Und das war für mich bis heute sehr deprimierend. Ich hätte diese Butterbrote, die mir bald im Hals stecken blieben, nie essen können. Wir waren auch noch dann für diese Lehrerin unterwegs. Sie ließ Sachen stricken im Nordlager, was nun von Aussiedlern auch bewohnt wurde, stricken. Und das durften wir während der Schulzeit, mein Zwillingsbruder und ich, abholen. In der Nähe unserer Straße, Römerstraße, war dann ein tragischer Unfall. Ein junger, zurückgekehrter Soldat hatte sich aus dem Fenster gestürzt. Er kam mit dem Leben, mit dem Alltag nicht mehr zurecht. Ein anderer meldete sich zur Fremdenlegion nach Frankreich und er zog voller Stolz ab, aber er kam auch nicht wieder. Er war in den Gefechten da in Marokko getötet worden.
Mhm. 1945 kamst du dann schon in das zweite Schuljahr. Oder war das noch das erste?
Das war dann das erste noch, von dem ich jetzt gerade erzählte. Aber im zweiten Schuljahr wurden dann die Bezirke, die Schulbezirke neu geregelt und eine Kolonne von Schulkindern zog dann in die Schule am Busch, wo wir dann in einer zweigeteilten Schule, der eine Block war evangelisch, der andere katholisch, nun wir in die katholische Abteilung kamen. Wenn wir aber Aufträge hatten, etwas im Sekretariat der evangelischen Schule zu tun, dann gingen wir vom Himmel in die Hölle. So war das damals. Es war so scharf getrennt. Es war kein Gedanke an Ökumene. Mhm.
Aber an den Tag des Kriegsendes kannst du dich nicht so erinnern, dass deine Mutter und deine Eltern dann in große Freude ausgebrochen waren. Gibt es da irgendwelche Erinnerungen?
Ja, das Kino, in dem mein Vater vor dem Krieg arbeitete, war ausgebombt und meine Mutter war also dort auch nicht mehr beschäftigt. Kinos wurden zu der Zeit sehr oft besucht, Kinofilme. Auch Quacks, der Bruchpilot, von dem ich vorhin sprach, wurde noch wiederholt. Es war ein amüsanter Film, der damals vorbereitete auf die Soldatenzeit, auf die Soldatenzeit der Flieger. Jetzt war es andersrum. Jetzt amüsierte man sich über diese Zeit. Es gab dann diesen Film Die Sünderin. Es wurde im Augenblick im deutschen Fernsehen heutzutage etwas davon erzählt. Aber ich weiß, es wurden die Schaukästen, in denen die Reklame war, die wurden vernichtet, die wurden zerstört, sagen wir mal. Leute waren so aufgebracht, die hier fanden diesen Film Die Sünderin absurd.
Habt ihr denn später als Erwachsene dann mit eurer Mutter auch mal solche Gespräche geführt, über diese Kriegszeiten gesprochen und eure Mutter gefragt, wie sie persönlich das da empfunden hat?
Ja, eigentlich wurde sehr wenig erzählt. Vater, wir hatten ja im Schwarzwald vom Vater nun auch Speck rübergeschickt bekommen. Im Sommer war der Speck natürlich durchbohrt von Würmern, von Maden. Aber Mutter hat diesen Speck dann gesäubert und wir haben den ja auch da gegessen. Ich erinnere mich an die Zeit jetzt noch nach dem Kriege, dass mein Vater Rübenkraut kochen wollte. Und für 3 Tage hatte er dann einen Kessel mit Rübenstücken da auf dem Herd stehen. Aber Rübenkraut ist es nie geworden. Er hatte sehr zu viel Wasser hineingetan. Ein anderer Fall, er musste auch dann bei Kaisers Kaffee, das war eine Lebensmittelkette, arbeiten und auf dem Boden des zerstörten Daches fand man noch Kleie. Und Kleie war ja eigentlich ein Futtermittel für Tiere. Aber Vater nahm ein Teil mit nach Hause und so bereitete Mutter sehr viel Gemüse mit Kleie zu. Im Grunde muss ich sagen, es schmeckte tatsächlich wie ein Fraß für Tiere.
Ja, harte Zeiten, aber man musste improvisieren und man war froh wahrscheinlich, wenn man überhaupt was zu essen hatte und satt wurde, egal wie.
Die Frage ist gut gestellt, Reinhilde, nämlich wir Kinder, mein Zwillingsbruder und ich, wir pickten in der Nachbarschaft Steine. Das waren Steine von zerbombten Häusern, die noch Zementreste hatten und die mussten dann abgepickt werden. Und für jeden Stein, der heile geblieben war, den wir dann sauber gemacht hatten, bekamen wir 2 Pfennig. Und das war, wenn wir hartnäckig dranblieben, war das doch schon eine erkleckliche Summe, die wir dann nach Hause brachten. Und manchmal durften wir dann auch sogar Groschenwerfen machen. Das war an der Maurerwand des Hauses, waren dann so ein Kästchen eingezeichnet. Und wer die meisten Groschen in dieses Kästchen geworfen hatte, der war König und der bekam dann das ganze Geld, was sich da in dem Kästchen angesammelt hatte. Ein anderer Fall waren dann die Deckblätter, die Verpackung der Zigarettenschachteln. Und diese Zigarettenschachteln waren mit wunderschönen Deckblättern verzogen. Und wenn man da einen Stapel hatte, konnte man damit spielen. Nacheinander wurden dann, ist egal wie viele Kinder dabei waren, die drauf auf Packen gelegt. Und wenn dieses Bildes gleich war mit dem, was man drauflegte, dann bekam man den ganzen Packen und war wieder stolz. Ne? Eine andere Geschichte ist noch die, dass mein Vater ja als Kinovorführer Gelegenheit hatte, die Albenbilder, die damals gang und gäbe waren vor dem Krieg, zu sammeln. Und wir hatten eine stattliche Anzahl von Bilderalben, Zigarettenalben, vielleicht 30, 40 Zentimeter hoch. Aber die waren in dem Haus, als wir zurückkehrten, verschwunden. Und die waren dann in der Nachbarschaft gelandet und wir durften als Kinder dann diese Alben nochmal betrachten. Aber man tat so, als wenn diese Alben den Leuten gehörten, die uns die Gelegenheit gaben, die zu betrachten.
Ja, als die Währungsreform dann kam, warst du schon 9 Jahre alt und sicher hast du daran, Paul, auch Erinnerungen.
Ja, mit Mutter zogen wir dann ebenfalls in ein ausgebombtes Kino, aber der Saal war noch halbwegs heil geblieben. Und dort wurde dann an einem Sommertag das Geld ausgezahlt, 40 Reichsmark für jeden, für jedes Mitglied der Familie. Das war also schon für uns ein Neubeginn. Aber ich muss noch erwähnen, dass zur Zeit des Mais, des 8. Mai, große Demonstrationen der katholischen Kirche waren. Und es gab in Habinkhorst einen Kaplan Ausmann, der war vergleichbar wie mit dem Pater Leppich, der da in Hamburg predigte. Und der zog die Arbeiterschaft an sich und dann kämpfte er mit Worten für Frieden, für Gerechtigkeit, für guten Arbeitslohn.
Ein beeindruckendes, manchmal auch, wie ich finde, beklemmendes Stück Stadtgeschichte. Hier endet das Gespräch und wir sagen Danke. Danke an Olaf Hemker von Klangart. Danke an den Verlag Henselowski Boschmann aus Bottrop, der dieses Buch, den Sammelband, herausgegeben hat. Und danke natürlich an die beiden Sprecher, Paul Reding, der sich erinnert hat, und Reinilde Hettrich, die ihn gefragt hat. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende und freuen uns schon auf die nächste Regelfolge. Dann spreche ich an dieser Stelle oder mein Kollege Luca wieder mit den Reportern aus unserer Redaktion. Das ist kommenden Donnerstag der Fall. Wieder zum Frühstück sind wir mit der nächsten Folge da. Bis dahin sagt an dieser Stelle euer Tobias Weckenbrock. Glück auf!
Podcast, das Spezial.